Herzlich willkommen in der Ferne. Ich befinde mich hier in Südafrika im Heim von Professor Walter Veit. Und wer ihn schon länger kennt, der weiß, hier ist ein Mann, der aufgrund seiner Studien, seiner Ausbildung, seiner Lehrtätigkeit an diversen Universitäten im Fachbereich Zoologie und Physiologie entsprechend studiert, geforscht, gelehrt hat. Und wenn man dann seine Lebensgeschichte noch kennt, dass ein bekennender Atheist und Evolutionist dann zu einem bekennenden Kreationisten wird, dann drängen sich ja hier Fragen ohne Ende auf. Mich hat in Psalm 104 eine Stelle so begeistert, weil mir da das erste Mal bewusst wurde, da war nicht nur die Flut, sondern nach der Flut ist auch noch was passiert. Mhm. Im Psalm 104 heißt es: Mit der Flut decktest du das Erdreich wie mit einem Kleid, und die Wasser standen über den Bergen. Die Sintflut. Sündflut müsste es eigentlich heißen. Und wie geht es dann weiter? Vor deinem Schelten flohen sie, vor deinem Donner fuhren sie dahin. Ja, und dann ist noch was passiert. Und das ist faszinierend. Jetzt wird nämlich hier von einer Gebirgsbildung gesprochen. Die Berge stiegen hoch empor, die Täler senkten sich herunter. Zu dem Ort, den du ihnen gesetzt hast. Also die Auswirkungen von dem, das ist das, was wir heute vorfinden. Und die Beweise für das finden wir eben in der Natur. Wir haben hier so einen besonderen Gegenstand. Schauen, ob ich den überhaupt stemmen kann. Ein enormes Gewicht. Also die ganze Sendung werde ich das nicht halten können. Was haben wir denn hier? Gut, dass ich das abgeben kann.
Das ist eine Fossilie von einer Ammonite.
Was ist das?
Eine Ammonite war ein Lebewesen, das Familie ist von heutzutage den Oktopuses. Und also eine Molluska. Und hier waren wahrscheinlich Tentakel, die rauskamen, so wie bei einem Oktopus. Und ein Getriebe, damit sie sich bewegen konnte. Die waren natürlich nicht Stein, die waren nicht so schwer wie dies hier. Und ein ganz kompliziertes Tier. Ganz kompliziert. Aber es ist in den ältesten Schichten.
Wie kommt es jetzt zu so etwas, dass etwas, was ja völlig weich ist, mhm, gar kein Skelett innen hat, auf einmal Stein wird?
Weil dieses Lebewesen ist schnell begraben worden, ganz rapide.
Das heißt von
einem Lehmsturz.
Materie, die sich blitzschnell hier drüber.
Genau, wir reden von Turbiditen. Mit anderen Worten, so wie wenn irgendwo ein Berg einstürzt und das kommt runter und sämtliche Häuser und Menschen und Tiere sind alle bedeckt.
Allein der Name Turbo sagt uns ja schon was.
Ja, und das passiert unter Wasser. Und somit wird er direkt vom Sauerstoff getrennt. Ist jetzt begraben in diesem Matsch. Und dann stirbt das Tier natürlich unter diesen Umständen und liegt dann da.
Blitzschnell gestorben?
Ganz schnell, ja. Und dann findet eine Mineralisierung statt. Einen Austausch des lebendigen Wesens und der Mineralen von draußen. Und dann wird es zu Stein, aber es hält die Form von diesem Tier.
Was mich so fasziniert, dass jetzt, wenn da Massen draufkommen, dass das nicht platt drückt.
Aber das ist interessant. Ganz weiche Tiere sind auch begraben worden. Aber sie werden von allen Seiten begraben, nicht nur von oben.
Gleichzeitig.
Und so halten sie ihre Form. Das interessante Ding von den Fossilien, die wir haben, ist, dass sie meist in einer Richtung liegen. Sie sind also alle gespült in dieser Richtung.
Und liegen dadurch in einer Schicht.
In einer Schicht, eine Orientierung. Und manchmal gibt es Massengräber, wo man verschiedene Arten, die überhaupt gar nicht zusammengehören, so wie Landtiere, Meereswesen und Vögel und alles Mögliche in einer Schicht zusammengespült ist.
Das ist eine Strömung entstanden ist.
Das ist eine Katastrophe, ein katastrophales Ereignis. Und genau was du gelesen hast da in diesem Psalm, wird ja auch durch die Geologie gebraucht, nur nicht in diesem Sinne. In der Geologie oder im geologischen Denken ist das genauso passiert, aber über Milliarden Jahre.
Der Zeitfaktor ist ein völlig anderer.
Der Zeitfaktor ist total anders. Und somit wollen sie dann bestätigen, dass die Evolution über sehr langfristige Zeiten entstanden ist. Aber dieses Lebewesen, welches ein sehr kompliziertes Tier ist, nicht weniger kompliziert als ein Oktopus heute, ein ganz intelligentes Wesen so nebenbei und mit so viel Eigenschaften, wenn man sich ein Oktopus anschaut, was der für Möglichkeiten hat, weil er ja so einen weichen Körper hat. Die hatten hier eine Muschel rum, so wie ein Muscheltier auch, aber es war beweglich. Das kann sich verkriechen in den kleinsten Löchern. Das kann die Farbe der Umgebung annehmen. Da sind so viele physiologische und anatomische Eigenschaften, dass das evolutionistisch unmöglich ist zu erklären. Aber die Komplexität ist ja enorm. Und das erste Mal, wenn dieses Tier erscheint, ist es vollständig. Ist also irgendwann mal vom Himmel gefallen und da war's.
Nicht so eine Zwischenvariante.
Da ist keine Zwischenfossilie, die zeigt, dass das Tier sich entwickelt hat in dieser Richtung. Und das nennt man die kambrische Explosion.
Weil auf einmal so viel
auf
in der Schicht zu finden ist.
Auf einmal waren all die Tierarten da. Und das reimt sich natürlich überhaupt gar nicht mit der Evolutionslehre. Bist du näher dran? Also das sind zwei Möglichkeiten. Man kann diese lange Zeiten einbauen oder man kann an Katastrophen denken. Zum Beispiel, einer findet einen Schatz am Rande eines Strandes, weil Erosion die Kiste offengelegt hat. Und er schaut sich diesen Schatz an und ist ganz begeistert. Und dann will er ausrechnen ungefähr, wie alt dieser Schatz ist. Dann sagt er sich, okay, der ist durch Erosion freigelegt worden. Also wenn wir die Durchschnittserosion betrachten in diesem Gebiet, wie viele Jahre würde es dauern, bis der endgültig entblößt ist, so wie er jetzt da liegt? Und dann kann man auf 100 Jahre, 200 Jahre oder was auch immer kommen. Aber was, wenn es einen mächtigen Sturm gab und an einem Tag war er entblößt? Dann war das eine Katastrophe, die ihn entblößt hat und nicht ein jahrhundertlanges Ereignis.
Nämlich gleichmäßig, regelmäßig, klein, klein.
Richtig.
Also, und es war einmal eine Wucht, groß, sofort, plötzlich hat das erledigt, was sonst lang dauert.
Richtig. Und so, die Bibel beschreibt eine Sintflut, wo alles mit Wasser bedeckt war, sogar die Berge. Aber die Berge, die damals existierten, waren nicht die Berge, die heute existieren. Das waren mehr Hügel.
Sanfter.
Sanft. Und die sind alle runtergesenkt. Und das Wasser kam aus dem Boden hervor und von oben herab.
Gleichzeitig.
Und bedeckte alles. Und dann geschah das Gegenteil. Dann geschah eine Orogenie, Bergansteigung. Und die findet in einem gewissen Sinne heute noch immer statt. Also in den Himalayengebirgen Da sagt man, dass die Platten aufeinander stoßen, das ist der Grund, den sie geben, dass die Berge immer noch ansteigen. Aber sie werden nicht höher, denn Erosion radiert sie auch aus oben. Also entstehen die, und die sind jetzt x Milliarden Jahre alt. Aber in den Himalayen sind die jüngsten Schichten noch obendrauf. Man kann nicht beides haben. Man kann sie nicht anheben und sie bleiben auf der Höhe, weil sie oben ausradiert werden. Aber das, was ausradiert werden soll, ist noch immer da. Also ist es möglich, dass diese Dinge viel schneller geschahen, als was die Geologie behauptet? Ja, es gibt viele Geologen, die das glauben. Und auch die, die das nicht glauben, gebrauchen Flutgeologie, um festzustellen, wo es bestimmte Niedersetzungen oder Niederlagerungen von Mineralen oder Diamanten oder was auch immer, was sie suchen, wo es gegenwärtig sein wird. Sie glauben aber nicht an einer weltweiten Sintflut.
Dieses Globale, das wird ausgeblendet.
Ja.
Immer nur regional.
Man kann nicht eine globale Sintflut haben in der Evolutionslehre.
Weil dann stürzt das ganze Gebäude zusammen.
Das ganze Gebäude stürzt zusammen, denn dann ist ja alles wieder weg und dann muss es ja irgendwie wieder anfangen, die Evolution. Aber wo kommen dann all die Landtiere her? Und wenn man nicht an die Arche Noahs glauben will, dann hat man eben ein Problem.
Darum braucht man das andere.
Ja, darum braucht man lokale Fluten. Aber wenn wir hier nach Afrika gehen, du bist ja jetzt hier, wenn du in die Karoo fahren würdest, das sieht ganz anders aus als hier, ganz trocken. Da gibt es die Dinosaurier und ach, so viele Fossilien. Es ist ein Fossilbett, die ganze Karoo. Aber die ist fast so breit wie der Kontinent. Ist das eine lokale Flut? Na, weil hier ganze, das war das. Das ganze Kontinent unter Wasser. Und man kann in den Steinen auch die Stromrichtungen feststellen. Denn wenn es einen Strom gibt, dann gibt es auch eine bestimmte Struktur.
Die sich durch die Stromrichtung ergibt.
Die sich dadurch ergibt. Ich habe hier in meinem Garten solche Steine. Schöne, flache Steine, die eine Stromrichtung zeigen. Und wenn man das in Amerika oder Südamerika, ist es ziemlich gut ermessen worden, dann sieht man, dass in einem Zeitalter eine Stromrichtung Ost nach Westen ist und in der nächsten Schicht eine Stromrichtung ganz über das Kontinent von Westen nach Osten ist.
Genau entgegengesetzt.
Genau entgegengesetzt. Und dann ist es durcheinander. Also die Beweise sind da, dass das ganze Kontinent unter Wasser war. Und wenn man dann das extrapoliert auf die anderen Kontinente, dann ist das überall gleich. Also sind da wesentliche Beweise, dass die ganze Welt irgendwann mal unter Wasser war. Dann haben wir natürlich auch die Kreideschicht obendrauf. Und diese Kreideschicht besteht aus den Skeletten, Calciumcarbonat-Skeletten von einzelligen Tieren, aber auch kleinere Mollusker, zum Beispiel wie das die Fossilie da in kleinem Format, alles in einer Schicht. Und weil das alles Seeorganismen sind, Marine Organisms, ist es logisch, dass alles unter Wasser war. Und weil diese Schicht kontinentweit gegenwärtig ist, in einigen Stellen höher oder tiefer oder dicker ist als in anderen Stellen, aber überall gegenwärtig ist, kann man annehmen, dass einige Stellen länger unter Wasser waren als andere. Und somit kann Flutgeologie das, was wir in den Fossilien finden, meiner Ansicht nach jetzt besser erklären, was wir sehen, als die normale Geologie.
Die Flut, die also die Oberflächen formt dann durch die Gebirgshebung und Senkung von gewissen Gebieten, was jetzt die Meeresbecken sind, darstellt, also das, was wir heute sehen, wie die Oberflächengestalt ist, ist also gewissermaßen vom Schöpfer vor unsere Augen gestellt worden, dass es gewesen ist.
Absolut. Wir können irgendein Gebiet studieren, sagen wir mal Kap. Kapstadt.
Hier in Südafrika.
Ja, da ist ein Berg und dann ist da ein Flachgebiet und dann haben wir wieder Gebirge.
Dieser Tafelberg.
Richtig. Und früher war das alles Meer gewesen. Also die Berge waren aus dem Meer raus und das Rest war alles Meer. Und heute ist das angestiegen und der Meeresboden hat sich gesenkt und das Wasser hat sich zurückgezogen. Und das Interessante ist, dass das nicht so lange her sein konnte, wie sie wollen, nämlich Milliarden Jahre. Denn sie haben sogar Dinge wie Schiffe oder Boote gefunden in diesen Gebieten. Das kann natürlich auch danach geschehen sein, aber die sind alle begraben unter diesen Schichten. Also in vielen Plätzen macht das Ganze mit diesen Milliarden Jahren überhaupt gar keinen Sinn. Und man braucht die Milliarden Jahre nicht. Denn die Milliarden Jahre können nicht erklären, wie diese Fossilien und alle, die so wie sie sind, plötzlich erscheinen. Denn dazu braucht man nach Darwin und aller Logik unheimlich viel Zeit. Nämlich so viel Zeit, dass es endgültig geschehen kann, weil es überhaupt gar nicht geschehen kann. Es ist nicht möglich, wenn ich diese Uhr finde. Und dieses Lebewesen ist recht komplizierter als diese Uhr, dass ich mir denke, ich wundere, wie lange hat es gedauert, bis diese Uhr evolutionistisch entstanden ist. Ich muss durch Logik sagen, hier gibt es einen Schöpfer, der hat diese Uhr geschaffen. Diese Komplexität der Lebewesen, die Komplexität der Entwicklung der Lebewesen, die Embryologie, die Komplexität der Physiologie, und die Integrierung von allen diesen Eigenschaften ist so ungeheuer komplex, dass sie nicht in Stadiums hätten entstehen können.
Siehe dieser Bombardierkäfer, wenn der erst experimentieren hätte müssen, was alles für Bestandteile braucht, dann hätte er sich schon x-mal selber vorher vernichtet.
Genau, und viele Organismen und viele Unterteile der Organismen haben eine unreduzierbare Komplexität. Mit anderen Worten, alles muss gegenwärtig sein. Jedes Rad muss da sein und richtig funktionieren, vor dem das Ding funktioniert. Also evolutionistisch kann es nicht verbessert werden, denn es muss in diesem Zustand sein oder es funktioniert nicht.
Und ist dann nicht das, was es ist.
Genau. Also Photosynthese zum Beispiel hat Plastide nötig. Wenn die nicht genau so in ihrer Komplexität da sind, können sie nicht funktionieren. Und so gibt es viele Dinge, so wie der Flagellum-Motor, der dem Flagellum antreibt, dass Lebewesen, Einzellige sich überhaupt bewegen können. Das hat eine unreduzierbare Komplexität. Und dann muss man entweder an Zauberei glauben oder an einen Schöpfer.
Sodass also die Fossilien wieder einmal bestätigen,
dass da eine Sintflut war,
ja. Genau. Jetzt gibt es ja auch noch diese zusätzliche Ausgestaltung und der Feinschliff, der durch die Eiszeiten bedingt ist. Ja. Was hat es denn damit auf sich?
Gut, die Eiszeiten, das ist etwas, was in den obendrauf ist. Das Eis liegt ja obendrauf. Also diese Eiszeit muss nach der Sintflut da gewesen sein. Und was könnte wohl eine Eiszeit hervorbringen? Weil das sind verschiedene Dinge, die das tun könnten. Wir hatten eine Erde, die war vollkommen unter Wasser. Jetzt gab es eine Orogenie, ein Bergbau. Die Berge kamen hoch, die Meeresböden senkten sich. Hier war massive geologische Aktivität. Wenn wir massive geologische Aktivität haben, wir haben ja gerade gestern drüber gesprochen, dann haben wir Zustände so wie in Island augenblicklich. Dann gibt es Vulkanausbrüche. Dann gibt es Ereignisse, die die ganze Atmosphäre verändern.
Oder wie diese Insel plötzlich im Meer aufgetaucht ist, weil ein unterirdischer Vulkan
richtig
ausgeschüttet hat, entsprechende Materialmassen. Ja. Und blub, auf einmal taucht der Insel auf, wo vorher keine ist.
Also stell dir vor, ein Kontinent steigt hervor und der Kontinent wird auseinandergerissen und ein Meeresboden entsteht zwischen den beiden. Und mit dieser Auseinanderreißung entstehen vulkanische Aktivitäten. Dann haben wir genau das, was wir im Atlantischen Ozean haben. The Mid-Atlantic Rift, wo alle diese Inseln sind, das sind vulkanische Inseln. Da war riesen vulkanische Aktivität. Und an diesem Ring rund um diesem Geschehen haben wir den Ring von Feuer. Tausende Vulkane, die in diesem Gebiet aktiv sind. Und heute sind da Inseln, die bewohnt sind, die in diesem Ring von Feuer gegenwärtig sind. Und die haben ständig Vulkanausbrüche und geologische Aktivität und so weiter. Das sind also Überbleibsel. Jetzt, wenn da tausende Vulkane waren, die gleichzeitig ihre Produkte in die Atmosphäre schmissen.
Als da in Island vor einigen Jahren dieser Ausbruch war und dann der Flugverkehr in Europa zusammengebrochen ist, richtig, weil so eine Aschenwolke richtig sich in der Atmosphäre verbreitet hat.
Oder nur ein großer Vulkan, so wie Krakatoa. Was ist passiert, nachdem Krakatoa seine Asche in die Atmosphäre kilometerweit hochgeschmissen hat?
Weil das so gigantische Materialmengen sind.
Richtig. Da ist die Temperatur, die Durchschnittstemperatur gesenkt worden mit durchschnittlich 4 Grad.
Weil die Sonnenstrahlen nicht mehr durchkamen.
Sonnenstrahlen kamen nicht mehr durch. Das sind 4 Grad. Ein Vulkan.
Einer.
Jetzt, was würde passieren, wenn 100.000 Vulkane das Gleiche tun würden gleichzeitig? Könnte es dann sein, dass wir eine Eiszeit haben könnten?
Und zwar in 0, nix.
Im 0, nix. Im 0, nix. Wenn wir im Buch Hiob lesen, wird da viel geredet von Eis und Schnee und Kälte.
Und Hagel.
Und Hagel und alle diese Dinge, ja.
Da fragt, weißt du, wo das alles herkommt?
Ja, und dann fragt man sich, wie ist es möglich, dass in diesen Eisgebieten hunderte Elefanten, die Mastodons und Nashörner und viele verschiedene Tierarten plötzlich im Eis begraben sind.
Wo man dann noch das Gras zwischen den Zähnen findet und im Magen.
Richtig.
Also sehr, sehr schnell gegangen sein.
Richtig. In den früheren geologischen und paläontologischen Schriften hieß es immer, diese Tiere existierten lange vor dem ein Mensch gegenwärtig war. Aber dann findet man leider auch diese Tiere, wo ein menschlich geschaffener Speer in ihnen steckt.
Leider für diese Theorie, die das aufgebracht hat.
Und dann muss die Theorie eben umgebastelt werden, weil das passt nicht in das Weltbild. Oder man denkt, die Menschheit war so ungeheuer primitiv und in den Alpen haben sie ja Menschen gefunden, die in diesem Permafrost begraben waren für wer weiß wie lange. Und dann findet man, dass die komplizierte Operationen hatten.
Wie dieser Ötzi,
ja,
der da gefunden wurde.
Das sind so viele Fälle, die hinweisen, dass die ganze Theorie muss ständig angepasst werden.
Ich weiß noch damals, das war im September 1991, war ich genau in Tirol als Jungpastor angekommen und kaum, ich war noch beim Tapeten runterkratzen, damit ich das dann ausmalen kann, die Wohnung, und dann liefen nebenbei die Nachrichten rund um die Uhr. Ich war ja in Tirol und es war ja ein Tiroler sozusagen, ja, von der heutigen geografischen Lage. Da kam eine Meldung nach der anderen. Und an jedem Stammtisch, überall wurde darüber diskutiert, jetzt hat man so einen Steinzeitmenschen gefunden. Also die Leute, man hat gemerkt, wie die aufgeregt sind und wie sie durcheinander sind. Man hat ja auch nie was Gleichwertiges gefunden.
Wie und zu je dem mehr Zeitpunkt. Man entdeckt, wie modern der eigentlich war, je weniger hat man nachher gehört und heute hört man überhaupt gar nichts mehr, denn wäre die Geschichte doch nie gewesen, wäre doch so viel besser für unsere Theorie. Ja, und so, somit kommt man dann zu dem Punkt, wo man das in Detail studieren möchte. Und ich hatte ja die Gelegenheit, um an vielen fossilen Stellen in der Welt selbst mir das anzusehen.
An Ort und Stelle.
An Ort und Stelle. Und wenn man dann die Orientierung sieht, die Stromrichtung, dann ist das Katastrophe. Und nicht Fossilisierung durch zigtausende von Jahren. Und wenn große Tiere, so wie Walfische, begraben werden,
dann muss viel Material auf einmal draufgekommen sein.
Und wenn die auch alle in einer Richtung liegen, denn heute, wenn ein Walfisch heute stirbt, der wird nicht begraben, so wie er ist. Da ist keine Zeit, dass der sich so langsam in den Matsch rein sickert und dann bedeckt wird und eine Fossilie wird. Der wird aufgefressen von Haien und das und zergeht und fault und die Teile werden auf den Strand gespült und da bleibt nichts übrig. Nichts. Was ist denn da passiert, dass die ganze Gruppe fossilisiert wird auf einmal? Das ist Katastrophe.
Eindeutig.
Und das ist Sintflut.
Das bedeutet für uns, wir können dieses Vertrauen, das der Schöpfer uns empfiehlt, ja, in sein Wort, in der Natur bestätigt finden.
Echt?
Wir müssen nicht blind vertrauen.
Nein. Wenn das erste Buch in der Bibel oder der erste Satz,
im Anfang schuf Gott Himmel und Erde.
Wenn der nicht vertrauenswürdig ist, wie soll ich dem Rest vertrauen? Und das erste Buch erklärt, was passierte mit dieser Welt. Erklärt den Grund, warum die Zustände so sind, wie sie sind. Und was der Mensch verloren hat durch diesen Umstand, den man Sünde nennt. Und die ganze Umkrempelung der Welt wird alles im ersten Buch Mose beschrieben. Und dann die Wiederherstellung wird alles beschrieben im Buch Offenbarung.
Das erste und das letzte.
Genau. Also alles, was weggenommen wurde, Zugang zum Baum des Lebens, das Leben selber. Alle diese Dinge, die verloren gingen im ersten Mosen, werden wiederhergestellt im Buch Offenbarung.
Von Eden zu Eden.
Und darum, das erste Buch, wenn das bezweifelt wird, dann wäre es ja auch gut, wenn das letzte auch bezweifelt wird. Also nennt man das eine geheime Offenbarung. Das nennt man ein Oxymoron. Es ist entweder eine Offenbarung oder es ist ein Geheimnis, aber es kann nicht ein offenbares Geheimnis sein. Das gibt es nicht.
Entweder oder.
Also irgendwo muss da ein Geist sein, der behindern will, dass das erste Buch und das letzte glaubwürdig erscheint.
Da arbeitet jemand dagegen.
Und mit welcher Wucht arbeitet er dagegen? Aber inzwischen sind da viele glaubwürdige Wissenschaftler. Ich rede jetzt von Wissenschaftlern mit PhDs, von säkulären Instituten,
die also entsprechende Doktorate haben in ihren Fachgebieten.
Richtig. Die eingesehen haben, dass das, was uns eingeflößt wird, nicht glaubwürdig ist. Und so gibt es inzwischen Tausende, die eher das glauben, was in der Bibel steht.
Als Wissenschaftler.
Nicht aufgrund, dass es in der Bibel steht, sondern dass die Umwelt bestätigt, was in der Bibel steht.
Da gibt es ja diesen Gotteshasser, diesen Richard Dawkins,
ja,
der behauptet, die Evolution wäre wissenschaftlich bewiesen.
Ja, ich habe Sympathie mit Richard Dawkins, denn so wie er ist, war ich. Ich hatte genau die gleiche Einstellung, die er hat. Und diesen Hass, den er hat gegen den Gott, der in der Bibel steht, den hat er nicht von der Bibel bekommen. Den hat er von Kirchenlehren bekommen.
Die ein verfälschtes Bild ablegen.
Die ein verfälschtes Bild ablegen. Und genau das, was er ablehnt und hasst, in diesem System war ich auch. Und darum habe ich auch Gott gehasst.
Weil du ein falsches Bild von ihm hattest.
Ich hatte ein falsches Verständnis von Gott, ein falsches Bild, dieser rachsüchtige Gott, der nichts besser zu tun hat, als alle zu erschlagen, die nicht in seine schöne Ordnung reinpassen.
Denn dadurch, dass deine Mutter so früh gestorben ist,
ja,
und das noch als Strafe von oben gesehen wird.
Und dann auch direkt in die Hölle geschmissen worden, weil sie nicht den richtigen Glauben hatte. Sie war nämlich Protestant.
Und in den Augen der römischen Katholiken damit verloren.
Da war sie verloren und bratete in der Hölle. Sie kam nicht erst ins Fegefeuer. Und das Fegefeuer ist natürlich biblisch gesehen totaler Unsinn und das gibt es gar nicht in der Bibel. Und dieses System ist erfunden worden, damit der Mensch selbst für seine Sünden zahlen muss, weil die katholische Lehre lehrt die Versöhnung ab. Also Christus ist wohl gestorben, aber er ist nicht für dich gestorben. Er hat nicht die Schuldenlast auf sich genommen, darum musst du sie selber noch bezahlen und darum gibt es das Fegefeuer.
Und den Ablass.
Und der Ablass, der kommt von dem Papst. Er hat das Recht, dir einen Ablass zu geben von der Strafe, die du erleiden musst. Und das ist eine totale Leugnung des Kreuzes. Es ist ein heidnisches, werksorientiertes Denken. Und dieser rachsüchtige Gott, der nichts Besseres zu tun hat, als dich zu quälen in diesen sogenannten Feuern, entweder der Hölle oder des Fegefeuers, weil du selbst zahlen musst, obwohl er die Schulden selbst gezahlt hat, ist dann eben ein unangenehmer Gott.
Und den will man natürlich auch nicht.
Genau. Und ein Gott, der dich aufgrund von eines Lebens, das vielleicht 80 Jahre dauert, da habe ich ja nicht mal viel übrig, aber das mal da nebenbei, dich dann für eine Ewigkeit quält, ist nicht gerade ein sehr angenehmer Gott. Und so mit diesem Gott wollte ich nichts zu tun haben und Richard Dawkins will auch nichts mit ihm zu tun haben. Denn er versteht die Bibel nicht. Und als ich die Wahrheit erfuhr und die Lüge entblößt wurde, dann fand ich aus, dass dieser rachige, zornige Gott eigentlich ein liebenswürdiger Gott ist, der die Hände ausstreckt und sagt, kommt zu mir, alle, die Ruhe nötig haben. nicht. Oder Jerusalem, Jerusalem, wie oft wollte ich dich? Du kennst ja das Zitat. Und du wolltest nicht.
Hier ist der Punkt, dieses ja, Wollen.
Also das Problem liegt nicht bei Gott, das Problem liegt bei uns. Wir wollen nicht.
Und wenn man nicht will, dann möchte man gern es auch noch wissenschaftlich belegen, dass wie ein Richard Dawkins.
Richtig.
Was aber nicht wirklich der Wirklichkeit entspricht.
Ja.
Sondern nur einem Wunschdenken.
Richtig. Und eine Person wie mich hätte man nicht mit der Wissenschaft überzeugen können. Denn die Wissenschaft ist so, dass sie sehr flexibel ist. Also wenn da ein Gegenargument kommt, dann hat man wieder eine neue Gegenhypothese. Solange ich nur nicht glauben muss, was die Wirklichkeit ist. Also mit Wissenschaft alleine würde man einen Atheisten nicht überzeugen. Da muss ein geistliches Element hinzukommen. Eine Tätigkeit, die übernatürlich ist. Ein Wirken des Heiligen Geistes. Und was für mich der springende Punkt war, ist erstmal die Prophetie, die die Bibel glaubwürdig machte, denn sie ist unumstößlich.
Das geschichtliche Vorhersagen, die sich dann im Laufe der Geschichte auch so erfüllt haben.
Richtig. Aber dann auch die persönliche Anklage, dass ich nicht in einem guten Verhältnis mit diesem Gott stehe. Und dass das Problem bei mir liegt und nicht bei ihm. Denn er ist bereit, mir zu helfen.
Er wartet so.
Er wartet so, aber ich bin nicht bereit, das anzunehmen. Denn der Stolz hindert mich. Und das ist das Problem des Menschen. Dieser Stolz, diese Selbstsucht ist eigentlich der Kern des Problems. Aber wenn man diesen Gott erstmal kennenlernt, der bereit ist, um die Schuldenlast auf sich zu nehmen und dich frei zu sprechen aufgrund seiner Gerechtigkeit alleine, dann ist das ein recht angenehmer Richter. Ich denke, Donald Trump würde sich freuen, wenn der Richter, vor dem er jetzt augenblicklich steht, ihm sagen würde, ich habe dich so lieb, ich werde deine Last auf mich nehmen und selber den Preis bezahlen, du darfst gehen.
Ich bezahle deine Schuld.
Ja, das so ein Richter wäre recht angenehm, aber keiner will ihn haben.
Danke, dass du uns aufgrund deiner ganzen Geschichte, deiner Lebensgeschichte mit all der Erfahrung deinen kleinen Einblick gegeben hast in diese breite, weite Vielfalt und dass es letztlich um das geht, wie man bei einer Hochzeit gefragt wird, willst du?
Willst du, ja.
Mit dieser Person. Und ich will natürlich nur, wenn ich die Liebe von der Person vorher erfahren
ja.
habe.
Ja.
Und darum, wenn jetzt das Gottesbild nicht passt, ja, will ich dann natürlich nicht.
Nein.
Und darum hat ja unser Feind, unser Erzfeind in der unsichtbaren Welt, so meisterhaft versucht, diesen Gott schlecht zu machen.
Er war ein Lügner von Anfang an und ein Mörder. Und weil niemand glauben würde, dass er so mörderisch war, hat man ihm viel Zeit gegeben, um das zu beweisen. Er war ja bereit, um selbst den Sohn Gottes zu ermorden.
Da ist es offenbar geworden.
Ja.
Also, wie die Biologie sich das erklären, weil diese sind ja Milliarden Jahre alt. Und darum waren sie schon Stein. Die sind so dann so gebogen worden.
Ja, das also, waren sie da.
Die sagen, die, das ist als sie wieder runtergesenkt wurden in die erhitzte Erdunnewelt oder das Magma ist, da sind sie geschmolzen und dann angehoben worden, dass sie sich biegen konnten.
Also bei mir, der Anstoß kam von der geistlichen Seite. Ich hatte nämlich bestimmte Umstände, die mich dazu zwangen, Antworten zu suchen, die ich nicht in der Welt finden konnte. Und dann hat mir jemand etwas zugeschoben, was eigentlich keinen Sinn machte, dass eine irdische Organisation das Gesetz Gottes geändert hatte. Jetzt, ich war ein Atheist, was sollte mich das kümmern? Was war für mich interessant? Und dann habe ich ein bisschen nachgefragt und geschichtlich studiert und festgestellt, dass es so war. Aber was war der Sinn und was war der Zweck? Und dann kam diese Person und hat mir einige Dinge gezeigt in den Prophezeiungen, dass es Jahrhunderte vorher, nein, Millennia vorher, angekündigt wurde, dass dies geschehen würde. Und somit bin ich dann durch die Prophezeiungen gegangen und habe entdeckt, genau was Martin Luther auch entdeckt hat. Und das ist auch, warum er gesagt hat, ich wünsche mir, dass jeder das Buch Daniel studieren würde, damit wir ein besseres Verständnis hätten. Und dieses Buch Daniel ist natürlich auch der Schlüssel für das Buch Offenbarung. Ich hatte noch nie was in der Kirche in meiner Jugend, als ich noch nicht Atheist war, gehört von dem Buch Daniel, von wegen dem Buch Offenbarung. Und somit fand ich da eine Glaubwürdigkeit. Und der Rest, der kam allmählich danach. Kleine Wunder, die geschahen. Kollegen, die mir Bücher zeigen, die das Gegenteil sagen von denen, was in den älteren Büchern steht. Gleiche Verlag, gleiches Buch, mit Riesenänderungen. Und so wurde Wahrheit relativisiert. Also was macht man in solchen Umständen? Man fragt sich, was ist hier passiert und warum? Und wenn man dann die Frage fragt, zu einem Gott, den man überhaupt gar nicht kennt und vielleicht sogar zweifelt, dass er überhaupt existiert, wenn das Wahrheit ist, dann zeig es mir. Und diesen Satz habe ich ausgesprochen. Und mein ganzes Leben hat sich geändert. Also ich würde euch fragen, um diesen Satz mal auszusprechen. Wenn das Wahrheit ist, dann frage. Denn die Bibel sagt genau das. Sie sagt, wir müssen suchen nach der Wahrheit. Wir müssen fragen, was ist Wahrheit? Wo ist Wahrheit? Zeig mir die Wahrheit. Und Gott wird die Wahrheit zeigen. Und er wird eine Offenbarung geben. Aber wenn wir nicht suchen und wenn wir nicht fragen, können wir auch keine Antwort bekommen. Also das wäre mein Rat. Frage diesen Gott, ob ihr in ihn glaubt oder nicht. Zeige mir, was Wahrheit ist. Führe mich in deine Wahrheit. Und dann beginnt das Erlebnis.